So, guten Morgen. Ich bin noch ein bisschen außer Atem. Es war einfach sehr, sehr schnell. Die Kinder freuen sich, gell? Schön. Ihr noch was zum Lesen mitgebracht, falls es jemand langweilig wird, gell? So kann er sich ja melden. Das ist okay. So, neues Schuljahr, neues Glück. Es ist komisch, dass man sagt, ah, morgen wieder in die Schule. Mir geht es auch so. Ganz ehrlich. Aber eigentlich ist es komisch. Wir waren in Indien und ein Kind im Kinderheim hat sich schlecht benommen. Und dann wurde es bestraft. Das muss man machen. Und die Strafe war tatsächlich, sie durfte nicht in die Schule gehen. Das war das größte Unglück für das Kind. Weil die Kinder dort wissen ganz genau, Schule ist ein Weg aus dem Elend raus dort. Und das vergessen wir ganz arg oft. Also Schule ist ein Segen. Ich will es einfach mal sagen. Ich sage es mir ja selber. Also für alle, die morgen in die Schule müssen, habt Mut und freut euch. Da gibt es auch immer nette Leute, mit denen man zu tun hat. Manche, mit denen man vielleicht lieber nichts zu tun haben möchte. Aber nehmt einfach das Beste mit. Wie geht's weiter? Das Thema stand nicht drauf. Klar, aber ich mache einfach weiter am Brief des Paulus an Timotheus. Und dieser Paulus, der gibt diesem Timotheus eine Anweisung und die heißt, bis ich komme, halte an mit Vorlesen, mit Ermahnen und mit Lehren. Das ist der Rat des Paulus an Timotheus. Und genau das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Vorlesen, ermahnen, ermuntern und lehren als Bestandteil dieses Gottesdienstes. Das heißt, wir tun damit etwas, was dem Willen Gottes entspricht. Genau das. Und das ist doch auch nett. Also, ich kann heute sagen, wir verhalten uns heute ziemlich biblisch. Da steht's. Das ist die klare Anweisung. Und ich beginne mit Vorlesen. Ich lese vor aus 1. Timotheus Kapitel 4, die Verse 11 bis 16. 1. Timotheus 4, Verse 11 bis 16. Solches gebiete und lehre. Niemand verachte deine Jugend, sondern werde ein Vorbild den Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, halte an mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren. Vernachlässige die Gabe nicht, die du hast, die dir durch Weissagung und Handauflegung der Ältesten verliehen wurde. Dies lass dein Anliegen sein, damit gib dich ab, auf dass dein Fortschreiten in allen Dingen offenbar sei. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe dabei. Denn wenn du solches tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche dich hören. Der erste Teil haben wir abgehakt, ein Drittel. Vorlesen. Jetzt kommt Ermahnen, Ermuntern und Lehren. Paulus beginnt mit einer Anweisung für Timotheus. Solches gebiete und lehre. Jetzt, was soll er denn gebieten und lehren? Das, was vorher war. Das war Thema der letzten Predigt, Gottseligkeit. Auf das vorher Gesagte, und dort ging es tatsächlich um die Basis und das Wesentliche des christlichen Glaubens. Das war das Thema, das gefährdet wurde durch Menschen, die das Evangelium verdreht. Und er sagt Gebiete. Und gebieten ist etwas Hartes. Das heißt, erteile eine klare Anweisung und dulde keinen Widerspruch. Das heißt gebieten. Und das war hart, denn an dieser Stelle darf es keinen Kompromiss geben. Wer den Kern des Evangeliums angreift, der macht sich schuldig. Und deshalb ist er hier so dermaßen hart und streng. Gottseligkeit, es geht um die rechte Haltung gegenüber Gott und seiner Erlösung. Ich fasse einfach das Letzte zusammen. Nämlich, dass unsere Hoffnung der Errettung ganz allein auf dem lebendigen Gott liegt. Auf seiner Gnade und seinem Erbarmen. Das ist der Kern. Und dass nichts zusätzlich, keine religiöse Werke nötig sind, keine Leistung, die von uns erbracht werden muss. Das ist der Kern. Das Vertrauen auf Gott reicht vollständig aus und bedarf keinerlei Ergänzung durch irgendetwas. So wie diese Menschen es gesagt haben, enthalte dich dieser Speise. Ja, Jesus und das nur zusätzlich, und dann bist du ein wahrer Gläubiger, oder? Also Ehelosigkeit, das ist das Ultimative. Das gehört dazu, sonst bist du nicht gerettet. Und. Man kann das ja beliebig ergänzen. Jesus allein reicht tatsächlich. Und wer das angreift, den muss man hart angehen. Die meisten Gläubigen gehen andere hart an wegen Nebensächlichkeiten. Und das ist ein Fehler. Aber an der Stelle, da muss man hart sein. Also wer das Evangelium verändert, da kann man wirklich gebieten. Und jetzt soll Timotheus hart sein. Er soll gebieten. Und jetzt haben wir schon das erste Problem. Timotheus war in einer Gesellschaft, in der die Ältesten, die weißen Männer mit den grauen Haaren, das Sagen hatten. Sie waren die Autorität für alles. Und Timotheus, der war noch verhältnismäßig jung. Der war zwischen 30 und 40. Und zur damaligen Zeit war einer zwischen 30 und 40 ein Junior. Also kein Senior, sondern ein Junior. Ein Jüngling. Und das war ein Problem. Jetzt soll so ein Junger in einer Gesellschaft, in der die Alten gebieten, eine harte Anweisung geben. Das erste Problem, das hier auftritt. Und deshalb kommt der nächste Vers. Das hat schon seine Bedeutung, warum Paulus der nächste Vers dann sagt. Solches Gebiete und Lehre, und dann wird der Timotheus denkt, oh Backe, wie soll ich denn das machen? Den Alter, ich als Jungspund? Niemand verachte deine Jugend. Deshalb dieser Satz. Niemand verachte deine Jugend, sondern werde ein Vorbild den Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist und im Glauben. Die Bibel ist total realistisch. Sie kehrt nichts unter den Teppich. Jung gegen alt, das war schon damals so. Und umgekehrt natürlich auch alt gegen jung. Das gehört zur Geschichte der Menschheit. Das war schon immer so. Junge haben vielleicht andere Ansichten als Ältere und Ältere andere Ansichten als Junge. Und deshalb gibt es da manchmal Knatsch. Wir sind natürlich modern, wir wissen das jetzt, wir haben Studien gemacht und Psychologen, und das nennt man heutzutage Generationenkonflikt. Das ist das Fachwort dafür. Ein Generationenkonflikt, aber das Zeug ist uralt. Neue Wörter, und dann denkt man, ja, jetzt hat man was Neues entdeckt. Nee. Das war schon damals so, vor 2000 Jahren. Und es war schon immer so in der Menschheitsgeschichte, dass verschiedene Altersgruppen einfach unterschiedliche Meinungen und Haltungen zu bestimmten Themen hatten. Ich kann mich noch erinnern, zu meiner Jugend, also es hört sich jetzt ein bisschen profan an, aber die Haarlänge, das war ein richtiges Thema. Ich wollte lange Haare und natürlich zu Hause hat es geheißen, du siehst aus wie ein Hippie. Und dann gab es richtig Ärger. Du gehst jetzt zum Friseur. Das war ein Mordsproblem, gell? Weil die Alten, meine Eltern, gemeint haben, ich muss zum Friseur gehen und ich wollte lange Haare haben. So wie die anderen auch. Man wollte ja cool sein. Übrigens, cool sein will man heute immer noch, gell? Die Jungen wollen cool sein. Richtig? Ja, klar. Und dazu haben halt lange Haare gehört. Und das war damals ein Problem. Jung gegen alt. Für mich war das ein Riesenproblem. Also, für meine Eltern wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich war ich das Problem. Aber ist schon mal okay. So, jetzt kommt aber der Witz. Vor etwa, wie lange ist das her? 2-3 Monaten war ich mit jemandem zusammen. Der Vater und sein Teenager-Sohn. Und was sagt der Vater? Es wird mal Zeit, dass du wieder zum Friseur gehst. Zu seinem Teenager. Und ich gucke dann den Jungen an Und der, dem das Gesicht entgleist, der war völlig konsterniert und mir hat gleich gemerkt, jetzt ist er stinksauer. Dann sage ich, hast du ein Problem, gell, du willst lange Haare. Und ich denke, hat sich nichts geändert. Nichts geändert. Ich habe dann gesagt, weißt du, dein Vater ist bloß neidisch auf dich, weil er hat ja schon eine Halbglatze. Das ist sein Problem. Weißt du was, ich schwätze mal mit ihm. Aber merkt ihr was? Es ändert sich nichts. Junge und Alte. Und wenn es bloß um die Haare geht, das ist ja nur eine Kleinigkeit. Aber da zeigt sich dann halt manches an dieser Stelle. Oder im Betrieb. Da kommen die jungen, dynamischen und sagen, könnte man das nicht anders machen? Und dann sagen manche Ältere, das haben wir schon immer so gemacht. Das haben wir schon immer so gemacht. Und das ist die Begründung, dass man so macht, wie man es macht. Das haben wir schon immer gemacht. Und wir merken etwas, es gibt keine Begründung. Das haben wir schon immer so gemacht, ist keine Begründung für irgendetwas. Das ist nur, ich sage dir, wo es lang geht. Das haben wir schon immer so gemacht und deshalb machen wir es weiter so. Das ist ja keine Begründung. Wenn man sagt, wir machen das aus dem und dem Grund, dann ist das was anderes. Aber zu sagen, das haben wir schon immer so gemacht und deshalb machen wir das so, keine Begründung. So sind manche Alte. Arme Alte, gell? Bei den Jungen ist es aber auch nicht anders. Da hört man manchmal den Spruch, also ich von jüngeren Kollegen, das ist doch nicht mehr zeitgemäß, das ist doch nicht modern. Dann denke ich, oh Backe, was ist jetzt das? Ich habe es vielleicht schon mal erzählt, kam eine Kollegin zu mir und hat gesagt, na, was machst du da? Dann sagt sie, ich mache halt modernen Unterricht. Modernen Unterricht. Dann denke ich, super. Ich habe dann zu ihr gesagt, ja, ist dein Unterricht auch gut? Das war dann eine interessante Frage, weil sie wusste nichts zu sagen und die hat, kann immer was sagen. Die war sprachlos, weil diese Frage wird dann gar nicht gestellt. Denn etwas Modernes ist doch keine Aussage über die Qualität. Es heißt nur, heuer, wahrscheinlich hat man so noch nie gemacht, man macht was Neues. Aber das ist doch gar nicht die Frage. Sondern die Frage ist, ist es gut, was man tut? Und so sind die Jungen genauso. Das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Hat das, begründet das irgendetwas? Nein. Gar nichts. Null. Man muss die Frage stellen, ist etwas gut, ist etwas richtig, ist etwas aufbauend, ist etwas sinnvoll? Das sind die richtigen Fragen. Und so benehmen sich die Jungen gleich wie die Alte. Und jetzt merken wir was, wenn keine Begründungen da sind, dann geht es bloß um den Knatsch, um die Reiberei. Ich will Recht behalten. Und wenn einem nichts mehr einfällt, sagt man halt, unmodern, veraltet, altewig vorgestellt, verstaubt. Keine Begründung. Und bei der Alten genauso. Und das ist halt ein bisschen ein Problem. Woran liegt das? Nun, Junge und Alte sind halt ein bisschen unterschiedlich. Junge sind oft gekennzeichnet durch Enthusiasmus, tatkräftig, Euphorie, idealistisch, leistungsfähig und manchmal ein bisschen überheblich aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit. Junge können schneller denken als Alte. Meistens jedenfalls. Es ist oft so. Und Ältere, die sind halt lebenserfahren. Die haben schon vieles mitgemacht. Sie sind vielleicht ein bisschen realistischer in manchen Punkten. Nicht gleich so euphorisch. Sie sind gelassener. Aber sie sagen da manchmal, lass die Jungen mal ihre Hörner abstoßen. Die werden es dann auch mal merken. Die werden schon sehen, wie es ist. Man merkt also nichts Neues unter der Sonne. Das Problem war damals dasselbe, wie es heute ist. Junge und Alte, da gibt es Reibereien. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber man muss lernen, da damit umzugehen. Und meine Bitte an die Alte, hört den Jungen mal zu. Hört ihnen echt zu. Fühlt euch nicht überlegen. Und zu den Jungen, die Eltern haben vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung. Hört mal auf sie und es wird euch helfen. Hier muss man einfach mehr Verständnis füreinander entwickeln. Das wäre wichtig an dieser Stelle. Und deshalb lese ich noch kurz was vor. dass es nämlich anders ist in dieser Welt. Ich lese mal ein bisschen was vor. Da sagt, das habe ich ja mal Zeitung mitgebracht, da ging es um Altersdiskriminierung. Selten wird die Diskriminierung so explizit und krass formuliert wie in der US-amerikanischen Tech-Industrie, also alle, die was Modernes machen. Da sagt jemand, was neue Ideen betrifft, sind Menschen über 45 Jahre praktisch tot. Ist eine Aussage, oder? Ha, da könnt ihr dahin aber einige Strecke. Also ihr seid praktisch tot, zu nichts mehr zu gebrauchen. Das sagt jemand, der darf das öffentlich sagen. Und Mark Zuckerberg, das ist der mit Facebook und dem ganzen anderen Klum drumherum, was sagt der? Junge Menschen sind klüger. Das sagt natürlich ein Junger, das ist ja klar. Mark Zuckerberg. Junge Menschen sind klüger. Und Greta Thunberg sagt zu der Alter, ihr habt mir meine Träume und meine Kindheit gestohlen. Ja, das sind doch mal Aussagen, oder? Also, so denkt die Welt. Und da ist dann kein Verständnis da. Kein Verständnis für die andere Generation. Und zwar von keiner Seite. Von der Alten auch nicht. Das ist halt so. Und deshalb dieser Ratschlag an Timotheus. Niemand verachte deine Jugend. Also damals schon ein Problem. Jetzt ist das natürlich eine seltsame Anweisung. Niemand verachtet deine Jugend. Eigentlich hätte er das zu den Älteren sagen müssen. Niemand verachte Timotheus aufgrund seiner Jugend. Aber jetzt ist ja der Witz, er gibt ja Timotheus diese Anweisung. Niemand verachtet deine Jugend. Ja, wie soll man denn das umsetzen? Nun, was will er damit sagen? Er will damit sagen, gib keinen Anlass den Älteren, dass du aufgrund deiner Jugend gering geschätzt wirst. Das will er damit sagen. Gib denen keinen Anlass. Benimm dich so, dass es keinen Anlass gibt. Und dann muss man das nur umsetzen. Und da sagt er einfach, werde ein Vorbild. Werde ein Vorbild. Jetzt, was ist ein Vorbild? Ein Vorbild ist ein lebendiges Beispiel, wie und was man tut und das nachgeahmt wird. Das ist ein Vorbild. Wie und was man tut. Und jetzt kommt der Witz. Durch das, dass du lebst und andere dich sehen, bist du immer ein Vorbild. Man ist immer ein Vorbild, ob du willst oder nicht. Man ist immer Vorbild im Guten und im Schlechten. Immer. Immer. Und man färbt auf andere ab. Immer. Grundsätzlich. Also, nehmen wir mal, ihr seid mit jemandem öfters mal zusammen und der sagt immer, ah, das ist super. Ah, das ist super. Und er sagt es immer wieder und immer wieder. Dann werdet ihr irgendwann feststellen, ihr sagt es auch. Irgendwann sagt er, oh, das ist super. Das ist einfach so. Ganz einfach. Wenn du mit anderen zusammen bist, färbt es auf dich ab. Und so färbt ihr auf andere ab. Ihr seid immer Vorbild. Jeder ist Vorbild in dem, was er tut. Ja? Es gibt einen Ausdruck, den die Jungen oft verwendet, den ich gar nicht mag. Die sagen, wenn etwas richtig klassisch und so, dann sagen die, geil. Und für mich war das ein Schock, weil bei uns hat das in unserer Generation eine andere Bedeutung. Und jetzt habe ich das schon so oft gehört. Und manchmal, wenn was richtig gut ist, na, ich sage es nicht. Aber ich denke es. Dann ertappe ich mich wie im Kopf, denke, oh Gott. Und dann denke ich, sag mal, was denkst jetzt du? Und genau so ist es. Wir färben ab. Und das muss uns bewusst sein. Jeder ist Vorbild. Aber was Paulus hier meint, ist, es werde ein gutes Beispiel für andere. Ein gutes Vorbild. Und das ist eigentlich eine harte Aussage. Denn das macht Druck. Sei ein Vorbild. Boah. Benni, sei mal ein Vorbild. Boah, der war hart, gell? Sei ein Vorbild. Guckt euch noch richtig einander. Denn wir merken sofort, das ist schwer. wenn du immer von anderen gesehen wirst und du sollst dich immer vorbildlich verhalten. Sei ein Vorbild oder hier besser, werde ein Vorbild. Und deshalb möchte ich 3 Anmerkungen zu dem machen. Erstens, manche hören in dem Satz, werde ein Vorbild oder sei ein Vorbild, folgendes: werde ein perfektes Beispiel für andere in allem. Sei ein perfektes Vorbild, leiste dir keinen Fehler. Und das ist hier nicht gemeint. Sondern Gott will, dass wir im Rahmen unserer menschlichen Begrenztheit es versuchen. Das ist hier gemeint. Es gut zu machen. Und mehr nicht. Perfektionismus an dieser Stelle ist der Tod des Lebens. Denn es engt ein stark ein. Man kann nicht immer perfekt sein. Es funktioniert überhaupt gar nicht. Und deshalb, wenn ihr den Satz hört, denkt ihr dann, oh, jetzt muss ich perfekt sein für alle anderen, damit sie immer das gute Beispiel vor mir haben. Nee, so ist es nicht. Zweitens, zweite Anmerkung. Es steht hier nicht, sei ein Vorbild, sondern werde ein Vorbild. Werde. Das heißt, das ist ein Entwicklungsprozess. Man reift an dieser Stelle. Und jeder weiß, wenn man reifer wird, dann macht man in dieser Zeit auch sehr viele Fehler. Das ist was völlig Normales. Und deshalb heißt es, werde ein Vorbild. Paulus achtet da sehr genau drauf. Er sagt nicht, sei, sondern werde. Werde. Werde ein Vorbild. Und das gehört halt dazu, dass auch mal was völlig schief läuft. Zum Beispiel, du bist in einer schwierigen Situation und jetzt sagst du halt was, was nicht ganz so der Wahrheit entspricht. Man könnte auch sagen, du lügst. Natürlich redest du dir ein, dass es ja so halblebig vielleicht doch gestimmt hat, aber du lügst einfach. Ziemlich einfach, oder? Und solche Situationen gibt's. So Situationen gibt's, dass man mal was sagt, was einfach nicht stimmt. Aus irgendwelchen Gründen ist mir auch schon passiert. Passiert einfach. So. Und jetzt hat der Perfektionist ein Problem. Er sagt, ich habe versagt und ich bin kein Vorbild. Und dann quält er sich. Ohne Ende. Weil natürlich ist Lüge falsch und er ist kein Vorbild. Aber jetzt kommt Gott, weil Gott uns viel realistischer sieht als wir. Gott sieht es nämlich nicht so als Problem an. Er hat nämlich einen Weg, was man jetzt machen soll. Und er sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Es heißt, wenn man das falsch gemacht hat, wenn man jemand angelogen hat und man wird sich bewusst, oh Mensch, das war ja gelogen, dann muss man es bereinigen. Dann muss man vielleicht zum anderen hingehen und sagen, du, pass auf, das hat so nicht gestimmt. Und jetzt kommt der Gag. Dadurch, dass man das macht, wird man wieder ein Vorbild. Für die anderen, die dann vielleicht sehen, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann ist das gar nicht so tragisch. Sondern es gibt einen Weg raus. Und damit ist man vielleicht Vorbild. Und vielleicht gerade dadurch ist man Vorbild. Dass man sagen kann, hey, wenn was falsch läuft, dann gibt es einen Weg raus. Und auch hier ist man Vorbild dann. So ist es gemeint. Der Rest macht bloß Druck. Macht richtig Druck. Wir können Fehler machen und wir werden Fehler machen, denn wir sind sehr begrenzt. So meint er das. Werde ein Vorbild. Und das ist Evangelium. Und dann sehen die Leute nämlich, hoppla, Vergebung, Barmherzigkeit. Und da gibt es einen Weg raus. Viele Menschen leben mit ihrer Schuld, die nicht vergeben ist. Gott vergibt. Und ein offener Umgang mit seinen Fehlern, mit seinen Sünden, ist vielleicht manchmal besser. Das will Gott. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Und damit sind wir Vorbild. Dritte Anmerkung. Und die betrifft diejenigen, die immer Vorbild nacheifern. Das gibt es ja so. Oh, ich möchte gern sein wie der. Oder die. Gott will keine Klone. Das will Gott nicht. Vorbilder ja, und man kann sich ein Beispiel nehmen, aber Gott will nicht, dass man so ein Abziehbild wird oder eine Kopie eines anderen. Das will Gott gar nie. Gar nie. Sonst hätte Gott Klone erschaffen, lauter gleiche. Oder vielleicht sagen wir 10 verschiedene. Aber so ist es nicht. Jeder, der hier drin sitzt, ist anders. Es gibt manchmal Ähnlichkeiten, aber jeder ist anders. Und deshalb will Gott keine Kopien. Vorbilder ja, aber keine Kopien. Deshalb sind die Anweisungen, in denen man Vorbild sein soll, auch so allgemein gefasst. Liebe, Glauben und so weiter. Es gab einmal einen Sänger, der hieß Elvis Presley. Der war klasse. Der hat sein Singen im Gospelchor gelernt, gell? Also deshalb war er so gut wahrscheinlich. Elvis, und dem sind viele nachgeeifert. Und ich kann mich auch noch erinnern, in meiner Jugendzeit, als ich noch so in Diskotheken umeinander gehängt bin, da gab es einen Elvis-Klon. Wie, woran hat man das gemerkt? Ha ja, der hat eine bestimmte Haarfrisur gehabt, erstens dunkle Haare und dann so lange Haare, so vorne rum. Und dann natürlich Pomade drin. Das war ganz typisch. Elvis Tully hat das geäußert. Und da war einer, der hat genauso ausgesehen. Der hat seine Frisur so gemacht, der hat seine Haare so gefärbt, der hat die gleiche Kleidung gehabt und der hat sich nachher auch so bewegt wie Elvis. Das war ein Klon. Und ich habe schon damals gedacht, armer Kerle, sei doch du selber. Du musst doch kein Klon von jemand sein. Das ist der Elvis. Das ist der Elvis und ist gut so. Der kann was, der ist klasse, der ist toll. Aber ich muss ihn doch nicht kopieren in der Haarfrisur. Tut mir echt leid. Doch die Frisur wird mir doch nicht zu einer anderen Person. Der hat den so kopiert, auch wenn der dann auf der Bühne, auf der Tanzfläche war. Also es war echt schlimm. Ist zwar nicht so eine Performance zu sehen, aber für den Menschen ist das doch eine Tragik. Gott will keine Klone. Du bist ein Individuum. Aber wie will es jetzt Gott? Man soll doch Vorbild sein. Und man kann sich Menschen auch als Vorbild nehmen. Wie geht es jetzt? Ich mache es einmal ein Beispiel, weil vielleicht wird es dann einfacher zu verstehen. Nehmen wir mal an, da kümmert sich jemand besonders um, sagen wir, Teenager. Jemand kümmert sich besonders um Teenager. Und das sieht man. Okay? Soweit verstanden? Der macht das wirklich klasse. Und er ist da ein Vorbild drin. Er kümmert sich um Teenager. So, die Kopie macht jetzt Folgendes. Sie sagt, oh, der macht das so klasse, so will ich auch sein. Und will sich dann auch um Teenager kümmern. Und das ist falsch. Das ist das falsche Vorbild, indem er dann dasselbe tun will wie jemand anders, bloß weil er das halt toll findet. Das ist falsch. Aber was ist jetzt richtig? Die Vorbildfunktion liegt darin, dass man sieht, hier kümmert sich jemand um andere. Das ist das Vorbild. Dass sich jemand um andere kümmert, das ist wichtig. Und das kann man nachahmen. Das kann man machen, weil das ist eigentlich das, was wichtig ist. Jemand kümmert sich um andere. Und dann kannst du dich um jemand anders kümmern. Die Grundeinstellung soll man kopieren, nachahmen. Und dann kannst du dich vielleicht um Einsame kümmern. Oder um Kranke, um junge Ehepaare, um die eigenen Eltern, um deine Arbeitskollegen und. So ist es gemeint, Vorbild zu sein. Sobald es Kopien gibt, wird es ätzend. Und ich kenne einige, die waren Kopien. Das war echt schlimm. Nicht nur dieser Elvis, auch im frommen Bereich. Und das war schlimm. Ich denke, wie kann man auch? Gott will das nicht. Sei doch echt. Sei du selbst. Tue das, was dir Gott in deinem Rahmen gegeben hat. Ist der Unterschied klar? keine Kopie. Jeder lebt in seiner Zeit, seiner Umgebung, seinem Alter, seiner Situation, mit seiner ganz besonderen Seele, die ihm Gott gegeben hat. Und so geht es also um die vorbildliche Grundeinstellung. Die soll man nachahmen. Und deshalb diese Liste hier, so allgemein. Im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Ganz allgemein. Jetzt könnten wir auf jedes dieser einzelnen Dinge eingehen, gell, in dieser Liste. Aber dann ist die Zeit natürlich gesprengt. Ich sage zu jedem bloß einen Satz oder so. Im Wort, was meint man denn da damit? Was man redet und wie man redet, das ist gemeint. Also es ist nicht das Wort Gottes gemeint hier, sondern was man redet und wie man redet. Redest du viel über andere? Redest du vor allem schlecht über andere? Findest du jeden Fehler und musst sie jedem anderen mitteilen? Das ist das Was. Und das Wie? Wie drückst du dich aus? Nimmst du Rücksicht? Das ist was, wo man echt arbeiten kann. Reden ist ein Problem und deshalb beginnt es auch mit dem. Reden ist ein großes Thema, aber wie schon gesagt, das sind eigene Predigtthemen. Dann das Zweite, im Wandel. Was tust du und wie tust du es? Da geht es um dein Benehmen und deine Lebensweise. Was tust du? Man muss sich manchmal überlegen, was tue ich eigentlich? Aber noch wichtiger ist, wie tue ich etwas? Jammer ich immer rum? Gosche ich immer rum? Oh, es ist alles so schlecht und oh, furchtbar und bla bla bla. Im Betrieb ist das ja manchmal so. Also ich weiß nicht, da ist doch immer alles schlecht meistens, oder? Und, aha, und der, also so wie der das macht und überhaupt, und das kennen wir doch, oder? Ständig wird gelästert, ständig wird alles schlecht gemacht. Meine Güte, so schlimm kann es doch gar nicht sein. So schlimm ist es auch meistens nicht. Aber lass ich mich da anstecken. Kollege kommt und sagt, oh, schon mal gehört, der und der, guck mal, was der wieder gemacht hat. Machst du denn mit? Dann sagst du, ja, stimmt, eigentlich furchtbar, gell, ich finde es auch. Und ja, so ist man halt. Also beim Mitlästern, das macht da, ich meine, ganz ehrlich, macht da manchmal Spaß, gell. So jemand durch den Kakao zum Ziehen. Ah ja, schön. Toll, aber ich sage dir alles. Die anderen schwätzen über dich genauso. Ist euch das bewusst? Wenn ihr über andere mit Kritik herfallt, die fallen über euch genauso her. Und wenn jemand kommt und ständig über andere bei euch lästert, ja, glaubt ihr, dass der bei anderen über euch nicht lästert? Das ist ja doch seltsam, oder? Und das muss man immer ein bisschen im Kopf haben. Also macht euch weit mit. Sagt, ja, das war Käse, was der gemacht hat, aber ja und? Machen wir doch auch. Also, Wandel. Wie benimmt man sich und wie redet man darüber? Was tut man? Dann in Liebe. Was ist die Motivation für das, was du tust? Liebe sucht das Glück des anderen und nie seine eigene. Das ist der Unterschied. Liebe ist kein Gefühl. Die größte Liebe hat Gott bewiesen am Kreuz. Hat Jesus bewiesen, als er für Sünder starb. Und ich glaube, am Kreuz hat man keine Gefühle. Wenn man da so hängt und die Nägel durch die Hände getrieben sind, da hat keiner mehr Gefühle. Nee, aber es war Liebe. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Liebe. Das Glück für andere zu suchen. Jesus starb am Kreuz für uns, aus Liebe, nicht aus Gefühl. Er wusste, wenn ich nicht sterbe, gibt es kein ewiges Leben für niemand. Das hat er gewusst. Und deshalb in Liebe. Jesus sowieso das größte Vorbild, klar. Aber wir können ihn nicht nachahmen im Sinne von kopieren. Oder werden wir jetzt Wanderprediger und laufen durch die Gegend? Es geht halt nicht. Aber wir können ihn in seinem Verhalten, in seiner Gesinnung, in seinem Reden, in seinem Wandel, in seiner Liebe nachahmen. Suchen wir das Glück des anderen? Fragen wir uns das? Dann im Geist. Oh, schwierig. Im Geist. Dieses Wort taucht in manchen Übersetzungen gar nicht auf. In manchen steht es drin, in manchen steht es nicht drin. Das hängt irgendwie mit dem Text zusammen. Wenn es nicht drin steht, steht es halt nicht drin. Wenn es drin steht, dann ist es schwierig. Der Geist, was ist der Geist? Der Geist des Menschen, das ist so unsere Steuerung. Was denken wir? Und wie denken wir? Der Geist ist die Steuerung und damit auch unsere Verbindung zu Gott. Im Gegensatz zu Seele und Leib. Seele verbindet es ein bisschen, der Leib ist hier das, was im Irdischen ist. Und da im Geist kann wahrscheinlich bedeuten, lässt du dich von Gott leiten? Lässt du dich von Gott leiten? Bist du darin Vorbild? Fragst du nach, was ist Gottes Wille? Das heißt wahrscheinlich im Geist. Sei ein Vorbild im Geist. Im Gegensatz geistlich zu fleischlich. Fleischlich bedeutet, meine Seele, mein Leib bestimmt, was ich tue. Geistlich bedeutet, mein Denken, meine Verbindung zu Gott bestimmt, was ich tue. Das ist der Unterschied zwischen geistlich und fleischlich. Und deshalb Vorbild im Geist. Ich denke, dass es so gemeint ist, aber könnte auch ganz anders gemeint sein. Dann im Glauben vertraut man Gott. Traut man Gott überhaupt? Und traut man Gott etwas zu? Das ist schwer. Das ist für mich, denke ich, mit das Schwierigste. Denn Gott ist unsichtbar. Oder hat jemand von euch schon mal Gott gesehen? Richtig? Richtig gehört? Niemand. Gott ist unsichtbar. Wir sehen Gott nicht. Wir müssen Gott vertrauen. Wir müssen darauf vertrauen, dass das, was in der Bibel steht, richtig ist. Wir müssen darauf vertrauen, dass Jesus am Kreuz starb. Darauf müssen wir vertrauen. Und das ist manchmal gar nicht so ganz einfach. Denn in Keuschheit, Keuschheit bedeutet vor allem Reinheit im sexuellen Bereich. Das ist Keuschheit. Er sagt es Timotheus, er war nicht verheiratet. Also Keuschheit bedeutet treu in der Ehe und enthaltsam vor der Ehe. Das bedeutet Keuschheit. Sei ein Vorbild. Das sagt er ihm wahrscheinlich, weil er jung unverheiratet war. Ich denke, dass das für ihn manchmal auch nicht so ganz einfach war. Also ein bekannter Prediger, der sagt, ja, zu ihm kommen da viele Frauen in die Seelsorge und wenn sie dann weinen, dann wird es für ihn gefährlich. Dann wird es für ihn gefährlich, weil dann will man jemanden beschützen und nimmt vielleicht jemanden in den Arm und das ist anscheinend ein Problem. Der sagt, das ist das Gefährlichste bei ihm. Seelsorge muss gemacht werden, aber hier sich reinzuhalten, sei manchmal nicht so ganz einfach. Und deshalb denke ich, dass Paulus das deshalb an Timotheus schreibt. Das war ganz allgemein für Timotheus. Werde ein Vorbild in dem, was du redest. Und dann geht er wieder speziell drauf ein. Allgemein war das speziell für ihn nochmal zusätzlich, tue deinen Dienst in der Gemeinde mit der Gnade, mit der Gabe, die du erhalten hast. Hier vorlesen, ermahnen oder das kann man auch mit ermuntern übersetzen und lehren. Tue das. Tue das. Und jetzt hat manche Schwierigkeit, dass da steht, die Gabe hast du durch Weissagen und der Handauflegung der Ältesten verliehen bekommen. Jetzt hat manche ein Problem da damit. Weil da ist jemand, ich sitze da so und jetzt kommt jemand, legt mir die Hände auf und smalls, kann ich irgendwas, was ich vorher gar nicht kenne. Die haben also Macht, etwas zu geben oder auch nicht. Und so kann man das ja lesen, aber so ist es natürlich nicht. Die Propheten oder die Weissagung haben das bestätigt, was Gott Timotheus schon gegeben hatte. Und die Ältesten der Gemeinde haben das ebenfalls bestätigt, indem sie gesagt haben, jawohl, Timotheus, das ist deine Aufgabe und wir sehen das so und wir sind mit dir eins. Das bedeutet diese Handauflegung. Wir sind eins. Wir wissen, das ist dein Dienst, das ist deine Gabe in der Gemeinde. Führe sie bitte aus. Und es diente zur Stärkung von Timotheus. Das so ist dieser Vers zu verstehen. Also es ist nicht so, dass wie durch Zauberei oder Magie irgendwas in jemand übertragen wird in einen Menschen, sondern es wird bestätigt durch die Weissagung und durch die Handauflegung. So ist es hier gemeint. Und dann, klar, hab Acht auf zwei Dinge. Auf die Lehre, denn die gehört zu seinem Dienst. Habe Acht, das gehört zu deiner Aufgabe. Das hat Gott dir gegeben. Aber auch auf dich selbst. Zwei Dinge. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. So ist die richtige Reihenfolge. Warum? Beides ist wichtig. Beides ist wichtig. Wenn man eins aufgrund des anderen vernachlässigt, macht man Fehler. Es gehört beides dazu. Das eine ist, zu wissen, was ist Gottes Plan, was ist Gottes Wille. Das ist Lehre. Was hat Gott gemeint? Was steht in der Schrift? Das ist Lehre, das ist wichtig. Aber genauso wichtig ist es, dass man es für sich selber umsetzt. Sonst hat es gar keinen Wert. Es gibt Menschen, die kennen die Bibel wahrscheinlich auswendig. Aber sie vernachlässigt vielleicht das Persönliche, das eigene Herz. Das vernachlässigen sie vielleicht. Sie setzen sie um, weil sie wissen ja alles. Sie können ganz genau sagen, wenn es ein Problem gibt, also da sehe ich sowieso, da gucken wir mal nach und da steht es. Und das ist gefährlich. Wenn man eins vernachlässigt, dann macht die Lehre manchmal hartherzig. Und das darf jetzt sein. Aber andersrum ist, wenn man nur auf sich selber achtet, wenn man sozusagen nur guckt, dass sozusagen mein Herz am rechten Fleck sitzt, dass ich das Richtige tue, dass ich die richtige Einstellung habe und so weiter. Und ich die Lehre habe, die mich immer wieder korrigiert, dann mache ich auch was falsch. Das ist wie wenn man zum Wandern geht. Ich muss laufen. Ich muss an einer Weggabelung abzweigen können. Und ich kann sagen, wir gehen jetzt wandern. Super. Und dann laufen wir mal los. Ich habe ja bin gut dabei, Kondition, alles richtig, alles dabei. Ich weiß ungefähr der Weg, ungefähr. Ja, und dann, wir waren nämlich Letzte, und dann kreuzst du 1000 Wege. Und mein Gefühl hat gesagt, da musst du rechts. Naja, mein Gefühl hat gesagt rechts. Aber wenn zum Glück eine Karte dabei geht. Und auf der Karte war es eindeutig, nicht rechts, links. Und das ist dann die Lehre. Es ist gut, wenn du Erfahrung hast. Und es ist gut, dass du das Herz am rechten Fleck hast. Und das andere gehört aber mit dazu. Wenn man das macht und es passt zusammen, dann funktioniert es. Dann klappt das Leben. Dann nicht ohne Leid, das ist ein ganz anderes Thema, aber dann funktioniert es von der Grundeinstellung. Es muss beides zusammengehören. Ich muss ungefähr ein Gefühl haben, wie läuft man, und dann muss ich mir aber, wenn es kritisch ist, ich muss wissen, wie ist der Weg, und ich muss notfalls nachgucken können. Das ist die Lehre. Wenn ich nur auf mein Gefühl gegangen wäre, wäre man verirrt. Hundertprozentig. Das war klar, ihr rechts. Ha! Und es war falsch. Aber andersrum ist es auch blöd. Du hast nur deine Karte. Guckst nur auf die Karte. Du siehst nur das. Und du läufst gar nicht. Du beschäftigst dich, du läufst gar nicht. Du hast eine Karte, oh, das ist eine super Wanderung, aber du gehst gar nicht. Und das ist doch genauso schlecht. Und deshalb muss beides zusammengehören. Und man darf keines vernachlässigen. Hab Acht auf dich selbst. Also ich würde lieber sagen, hab Acht auf die anderen. Ich will einfach wissen, Benni, was hast du jetzt schon wieder falsch gemacht? Hab Acht auf den. Das ist doch viel einfacher, oder? So hören wir ja manchmal. Hab Acht auf die anderen. Wir wissen doch genau, was die andere alles falsch macht, oder? Wir sehen es doch. Wir können es beurteilen. Wir wissen es ganz genau. Und das sagt Paulus nie. Gar nie. Die anderen, um die kümmert sich Gott. Du sollst lehren, sagt er zum Timotheus. Grundgerüst gehe. Was jemand daraus macht. Entschuldigung, jeder steht vor Gott. Hab Acht auf dich selbst. Und dann der letzte Satz. So, der ist echt hart. Denn wenn du solches tust, nämlich beides im Gleichgewicht halte, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche dich hören. Ja, wie kann man sich selber retten? Kann man sich selber erlösen? Na, das ist nicht gemeint. Hier bedeutet Rettung nicht Erlösung. Es geht um Rettung. Es geht quasi um gelingende Nachfolge. Wie führe ich ein Leben im Wille Gottes? Um das geht's. Und wenn er beides beachtet, dann sagt er, dann rettest du dich selber, indem du dein Leben führst, das gottgemäß ist. Wie schon gesagt, gelingend heißt nicht erfolgreich. Das will ich einfach klar betonen. Mit allem Leid, mit allen Schmerzen, mit allen Verlusten, das gehört dazu. Aber es ist eine Nachfolge im Wille Gottes. Und das bedeutet dann Rettung. Du wirst gerettet werden vor selbstgewählten falschen Wegen, wenn du auf dich selbst aufpasst und auf das, was Gott in seinem Wort sagt, nämlich in der Lehre. Und das ist doch ein Ziel, ein Leben zu führen im Wille Gottes. Zumindest meins, zumindest jetzt gerade. Ich hoffe, dass es in 10 Minuten auch noch so ist und dass es morgen früh auch noch so ist, dass ich morgen früh sagen kann, Herr, heute ein Tag in deinem Wille, das wäre doch toll. Trag du mich durch in deiner Gnade. Amen. Soll ich noch beten oder betest du? Gut, ich tät noch beten. Mein Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Menschen kennst. Dass du weißt, wie es um uns steht, dass wir nicht perfekt sind, dass wir es gar nicht sein können, dass wir begrenzt sind und dass du und dass wir Rettung bedürfen. Dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben, das uns Leitschnur gibt und das uns hilft, Leben in deinem Wille zu führen. Und so lass uns auf uns selber achten und nicht immer auf die anderen, sondern lass uns wirklich versuchen, deinen Wille zu tun. Und wisse, dass wir errettet sind aus Gnade. Dass das wirklich die Grundlage ist, dass du dich erbarmt hast. Dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast. Und dass du uns rettest. Danke, Vater im Himmel, für alles. Amen. Amen.